auf diesem
Mondland. Ich möchte direkt mal ins Wort fallen.
Oh.
So.
Oh. Direkt?
Ja. Ja. Ich sage es klar hinaus. Ja. Ich bin kein ängstlicher Mensch. Mhm. Aber vor diesem Podcast heute Morgen habe ich einfach blanke Angst.
Wie kommt das?
Ja, wie kommt das? Mike Leiss, sonst die Demut in Person, hat am Wochenende 6 Punkte eingefahren mit der 11 und mit dem tanzenden Weißen aus Müngersdorf.
Ja.
Und deshalb habe ich einfach nur die blanke Angst, was da heute über mich hineinbricht.
Du musst aber keine Angst haben, weil wir im Grunde genommen, wir als Bayern-Fans, wir beide, ja. Hä? Wir können doch heute.
Moment, kannst du jetzt bitte nochmal neu starten, oder was?
Wir können doch eigentlich, haben wir doch auf diesen Montag gewartet, nicht angstvoll, sondern freudig, sondern wir können schon am ersten Spieltag sagen, dass wir Deutscher Meister sind.
Ich verstehe übrigens nicht, also herzlichen Glückwunsch an die Deutsche Meisterschaft, zur Deutschen Meisterschaft, an die Bayern.
Glückwunsch.
Das war ja richtig spannend in diesem Jahr.
Total.
Ich verstehe die deutsche Fußballliga auch nicht ganz wirklich. Warum müssen die Bayern ständig ein Heimspiel haben als Titelverteidiger? Und dann wird immer der nominell beste oder zweitbeste Herausforderer dann noch richtig vorgeführt, weil wenn die Welt zuguckt, haben die Bayern natürlich richtig Bock, haben das sehr gut gemacht am Freitagabend. Ich erinnere mich, als Leverkusen vor 2 Jahren Meister war, mussten die am ersten Spieltag in einem sehr emotionsgeladenen Derby nach Gladbach. Warum machst du das Spiel zum Beispiel nicht in Stuttgart? Würden die Bayern wahrscheinlich auch gewinnen. Aber du willst der Welt vorführen, wie toll dein Produkt ist. Und letztes Jahr 6-0 gegen Leipzig, jetzt 5-1 gegen Stuttgart. Ist die Bundesliga spannend.
Ja, gut, aber da muss man doch ganz einfach
sagen. Schreibst du gerade dem Liga-Vorstand, oder was?
Naja, kann man doch einfach wirklich nur sagen, kennst du das? Na, welches Lied? With a little help from my friends.
Ach so. Jetzt, ja klar, jetzt habe ich es.
Oder? Hast du es?
Ja. Ja, jetzt habe ich.
Und wer gleich Unterstützung bekommt als Bayern München von Freunden, von guten Freunden, die keiner trennen kann, dann braucht es auf allen gegen eins, oder? Nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Leiss
und Thomas Wagner.
Gut, die Bayern haben wir abgehandelt, würde ich sagen, oder? 5-1, da müssen wir nicht länger drüber reden.
Die Frage, die man da stellen darf, also erstens mal, Jürgen Klopp war ja da. Mhm. Auch das ist ja neu, ein Bundestrainer, der sich Spiele anguckt, könnte man jetzt boshaft sagen.
Der hat Eier, würde ich sagen.
Was sagst du?
Der hat Eier,
würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist die normale Jobbeschreibung eines Nationaltrainers. Kimmich hat es gut gemacht auf der 6. Ich glaube auch, also wenn man so die Tendenzen rausliest, das war ja auch mal die Frage, macht er eigentlich mit Teilen der alten Garde weiter? Was ist mit Kimmich? Also ich glaube, Kimmich wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen, auch unter Jürgen Klopp. Und ich glaube, er wird im Mittelfeld spielen. Pavlovic hat ein gutes Spiel gemacht. Ich habe hier im Podcast nach der WM, habe ich Pavlovic auch kritisiert, weil ich fand, er hat eine schlechte WM gespielt. Matcher, die ersten beiden Spiele gut, dann auch schlechter. Also wir haben auf der 6 sicherlich ein Thema. Und ich frage mich, hat Pavlovic bei der WM unterperformt? War die Bühne vielleicht, war er auch ein bisschen zu nervös? Oder ist das, was wir in der Bundesliga immer sehen, ist das überhaupt der Maßstab, dass man sagen kann, das ist internationale Klasse? Bei Pavlovic könnte man natürlich jetzt einwenden, naja, in der Champions League spielt er ja auch und das ist das höchste Niveau. Aber selbst da werden die Bayern ja gefühlt erst ab Viertelfinale, Halbfinale gefordert. Also wäre dem Jungen zu wünschen, dass er die Leistung, die er in der Bundesliga zeigt, auch in die Nationalmannschaft überträgt. Und dann können wir uns diesem Thema der Leistung oder des Niveaus auch nochmal einfach antun. Der VfB hat bis zum Ausgleich oder bis zur erneuten Führung eigentlich ganz gut mitgehalten. Nachher sind sie zusammengebrochen und es ist tatsächlich schon erschreckend für den Wettbewerb Bundesliga, dass du am ersten Spiel Tag schon weiß, wer deutscher Meister wird.
Finde es aber ganz interessant, dass du sagst, ist das vielleicht das Niveau der Bundesliga? Denn oder haben sie einfach auch immer mal wieder ein wirklich glückliches Händchen, beziehungsweise Max Eberl, der ja seinen Glückwunsch auch hierzu Vertrag endlich verlängert hat, knallhart durch die Interviewphase im Aufsichtsrat gekommen ist. nein, aber Ismael Saibari, also der neue jetzt beim FCB ist, hat ja immerhin noch 2 Tore vorbereitet. Also da merkst du irgendwie, scheint ja nicht unbedingt alles Zufall zu sein, was bei Bayern München passiert.
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben Max Eberl für das Ende in Gladbach kritisiert. Wir haben ihn teilweise für gefühlt das Irrlicht dann auch in der Trainerfrage. Da waren ja 6 oder 7 Kandidaten da und das Positionieren kritisiert. Aber man muss schon festhalten, selbst wenn es, man ist ja nicht bei allen Gesprächen dabei, aber verbürgt sind ja 4, 5 Kandidaten, die sie haben wollten. Und wenn du dann als Nummer 6 auf Vincent Kompany kommst, der ja nun wirklich, ich glaube, menschlich jemand ist, der sensationell zu den Bayern passt und die ganze Mannschaft mitnimmt, dann darf er sich das auch auf die Fahnen schreiben. Und ein Spieler wie Ulisse, den hätten auch andere kaufen können. Also das muss man schon sagen. Die Bayern haben einen sehr starken, engen Kader. Die ersten 14, 15 sind absolute europäische Topklasse. Und natürlich kann man mit unheimlich viel Geld sicherlich auch viel und gut einkaufen. Aber es gibt auch Vereine, die machen mit viel Geld, kriegen die keine guten Spieler. Siehe jahrelang Manchester United, CM Milan oder sowas.
Wolfsburg.
Ja. Naja, du hast ja in Deutschland schon einen guten Einschub von dir, aber du hast natürlich schon eine andere Ausgangsposition. Also wenn ein guter Spieler in Deutschland irgendwo auf dem Markt ist und die Bayern wollen den, dann kriegen die den, im Gegensatz zu England. Also da kannst du das bei so viel Konkurrenz an der Spitze nicht erlauben, 3, 4 Transferperioden schlecht einzukaufen. Aber trotzdem, ich bin ja jemand, der die Bayern gerne und oft kritisiert, aber dafür muss man Max Eberl jetzt auch mal loben. Das ist ein richtig starker Kader, Top-3-Kader in Europa. Ja. Und ja, so leid es mir tut, es ist für die Bundesliga einfach nur öde und langweilig.
Kommen wir aber trotzdem mal zu den knallharten Verfolgern, beziehungsweise die, die sich als knallharte Verfolger sehen. Da stelle ich jetzt einfach mal die Frage, ist Martinez jetzt der neue Riera? Ist das so? Oder ist es zumindest mal, wie soll ich sagen, ein Mensch, der genauso sympathisch ist auf eine andere Art und Weise in Leverkusen? Das ist ja auch ein Stück weit Wahnsinn, was da in den Interviews losgelassen worden ist, wie er Andrich deklassiert, ein Spieler, der, man kann jetzt von Bayer Leverkusen halten, was man will, sich sehr verdient gemacht hat, auch in der Nationalmannschaft. Also geht man so mit verdienten Spielern um und dann kriegst du gegen die 11. Und ich quatsch sie auch jetzt, also ich quatsch sie ja erst, hab sie ja erst in die Bundesliga gequatscht, aber jetzt quatsch ich sie nach Europa. Also der Gleis macht jetzt quasi jetzt schon den Kölner und wird größenwahnsinnig, aber Fragen über Fragen, wie siehst du das? Hat das mit dem Trainer zu tun? Braucht es immer, woher kommt so die Spanien-Affinität? Gut, Herr Caro ist nun selber einer, aber setzt man jetzt irgendwie alles auf Spanien und pflückt sich da Menschen zusammen, die vielleicht da gar nicht reinpassen? Was ist mit dem Kader? Da gibt's auch harte Kritik, kann man ruhig mal führen, die Diskussion. Ich glaube, es gibt einen Deutschen bei Bayer Leverkusen, der Rest ist tatsächlich dazugekauft. Also eine schwierige Gemengenlage, aber eine erfreuliche beim SV Elversberg, bei der SV Elversberg.
Na gut, also die Diskussion über wie viel Deutsche in der Anfangself, wir beide sind aufgewachsen mit einer anderen Verteilung. Es gab früher in Europa in den Top-Ligen, es gab Ausländerbeschränkungen, das hat den Nationalmannschaften dann gut getan und die kamen, waren dann wirklich Spitzenspieler. Das ist aber nicht mehr die Realität und also auch wenn wir vom Marktführer sprechen, bei den Bayern sind die Leistungsträger im Moment auch Ulisse, Kane, Diaz, Upamecano, also das sind auch keine Deutschen, also das ist mir zu platt, diese Diskussion. Du hast mich nach Leverkusen gefragt, erstmal nach dem Trainer, schwierig einzuschätzen, hat 3 Jahre in Frankreich gearbeitet, in Toulouse, hat da 3-mal solide Mittelfeldplätze belegt mit einem Verein, der sicherlich jetzt auch nicht überbudgetiert ist. Also das ist jetzt erstmal kein Nachteil, weil man auch, wenn man 3 Jahre konstant arbeitet, das ist eher schon ein Qualitätsmerkmal. Ich glaube grundsätzlich, dass die spanische Schule, und das hat jetzt gar nicht nur was mit Xabi Alonso zu tun, zu Leverkusen ganz gut passt, weil man ja in der DNA schon ein bisschen diesen spielerischen Ansatz hat. Ich habe das Interview von oder die Pressekonferenz von Martinez auch gesehen, wo er gefühlt Andrich abgebaut hat. Fand ich auch sehr unglücklich, weil ich deiner Meinung bin. Und ich habe ja überhaupt nichts gegen Leverkusen. Ich finde, er ist ein ganz verdienter Spieler, der in der Meistersaison überragend war. Absolut. Der auch so, wir sagen ja auch oft, wir brauchen Charakterköpfe. Ich glaube, er ist schon einer. Ich denke auch, dass er vielleicht über den absoluten Leistungszenit hinweg ist, aber so würdest du ja nicht über einen verdienten Spieler sprechen. Jetzt muss man allerdings sagen, dass es, ich weiß es nicht, ob es ein Übersetzungsproblem war oder ob nur dieser Ausschnitt kam. Er hat sich darauf bezogen, dass er nach dem Abgang von Palacios, darauf war dann die Frage, hat das denn jetzt die Situation von Amtrich verbessert? Und da hat der Trainer gesagt, ich habe mit ihm nicht darüber gesprochen. Es kam aber so rüber, als wenn er mit Amtrich überhaupt nicht gesprochen hat. Der hat ihm gesagt, du fliegst raus, und hat seitdem mit dem nicht mehr gesprochen. Das stimmt aber nicht. Und für diese Art der Kommunikation hat er sich entschuldigt, oder für dieses Missverständnis, beziehungsweise dieses Missverständnis, dass es aufkam. Er hat das nochmal erklärt und hat gesagt, er hätte das vielleicht auch besser einfach auf Englisch erklären müssen. Also, dass er Amtrich so früh rasiert hat, das ist das eine. Ich finde es aber auf der anderen Seite, muss ich sagen, auch ehrlich, wenn ein Trainer sagt, ich plane mit dir nicht, dass man ihn so peu à peu kalt stellt. Diese Worte kamen sehr kühl rüber, und man hat es aufgeklärt, wie es war. Und wenn du zur Mannschaft sprichst, wie ich die finde, also ich finde, du hast gut, Flecken ist irgendwie noch nicht gefühlt der Rückhalt, wo wir gedacht haben, aus der niederländischen Nationalmannschaft, aber ja. Tabsoba ist internationale Klasse, bei dir hat die auch schon nachgewiesen, Fernandes ist internationale Klasse, Alexis Garcia ist internationale Klasse, Tillmann hat eigentlich mit den USA eine gute WM gespielt, Massa ist ein überragendes Talent und vorne schick. Also das ist jetzt für mein Dafürhalten schon eine Mannschaft, die absolut um Platz 4 in der Bundesliga mitspielen kann. Und ich sag dir, in Elversberg, also ich weiß gar nicht, ob das, ich hab jetzt nur die Zusammenfassung gesehen, da werden sich noch einige wundern. Ich habe dir ja die Wette angeboten, du hältst ja nicht dagegen, dass Elversberg nicht absteigt. Weil ich schwöre dir, du kommst dahin, siehst dieses kleine, nette Stadion und denkst, okay, haben wir die Vorbereitung noch ein bisschen verlängert. Und schwuppsdiwupps spielen die dir schon links und rechts dermaßen um deine Allerwertesten rum, dass du gar nicht weißt, was los ist. Die spielen Offensivfußball, die haben wirklich im klassischen Sinne gar nichts zu verlieren. Ich sage, Elversberg bleibt drin. Ja, und Leverkusen, das ist natürlich ein richtiger Scheißstart, wenn du 0-3 zurücklegst. Und die Erwartungen sind natürlich gestiegen mit dem Double vor 2 Jahren. Und ich glaube auch, dass Fernando Caro auch nicht so viel Geduld nochmal aufbringt wie in der letzten Saison, in der Ten Hag und Hjulmand sich mehr oder weniger erfolglos oder leidlich erfolgreich versuchen durften.
Aber du wirst mir recht geben, dass die, dass der Trainerverschleiß schon relativ hoch ist und dass er da mit Geduld nicht unbedingt gesegnet ist, aber das ist eine andere Diskussion. Ich meine, das hast du in anderen Vereinen auch. Aber der Anspruch, genau so wie du sagst, ist natürlich wahnsinnig hoch. Dann bist du aufgeladen. Ich kann mir das so genauso vorstellen, wie du das gerade eben skizziert hast. Du bist aufgeladen mit Energie. Du bist auch irgendwie ein Star. Und dann musst du da auf die Kaiserlinde und denkst so,
Also das ist schön geworden, das Stadion, ne? Das haben die sehr schön gebaut. Aber wie du sagst, 9.700 Zuschauer, also das ist
das ist
Bundesliga-Flair, was du sonst kennst, ne?
Gut, in Leverkusen ist jetzt auch nicht ein wahnsinniges Flair, so dass man ausrastet und dass man sagt.
Naja, aber trotzdem das Stadion, also das ist immer dieses.
Nein, ich will es nicht schmälern. Ich sag jetzt nur, also im Vergleich zu anderen Stadien, ja.
Ja, aber wenn es voll ist, 30.000, du kannst dich da hinsetzen und die Stimmung ist auch nicht so schlecht, wie es immer gemacht wird. Also das muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen. Ich verstehe auch jeden, der sagt, Leverkusen war der Vorgänger der Werksclubs. Oder dieser Konstrukte, aber zu sagen, da ist keine Atmosphäre und das Stadion ist scheiße, das stimmt einfach nicht.
Nein, das stimmt nicht. Ja. Das stimmt nicht. Im Vergleich aber zu großen internationalen Mannschaften in Ostdeutschland, die schon viel gewonnen haben, du weißt, worauf ich abziele, ist es natürlich ein wenig. Nein, aber traust du der SV Elversberg auch mehr zu als den Nicht-Abstieg? Oder
nein, da brauche ich auch nicht drüber zu reden. Aber ich glaube, die werden die Klasse halten und die spielen einfach ihren Stiefel weiter. Der Trainer, mein Namensvetter, hat auch enormes Selbstvertrauen. Das ist schon auch ein ganz spezieller Typ, aber der macht einfach einen geilen Job. Und die haben sich einen guten Namen haben die sich gemacht. Und es ist ja auch geil, dass da Spieler noch dabei sind, die in der Regionalliga angefangen haben. Ich glaube, die sind in den letzten 6 oder 7 Jahren 3-mal aufgestiegen von der Regionalliga in die Bundesliga. Also das ist schon eine tolle Geschichte und ich habe da den größten Respekt davor.
Gut, also ich erinnere mich, das Gespräch hatten wir schon mal. Du hast gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Nein, die werden nicht aufsteigen. Nein, auf gar keinen Fall.
Moment. Das habe ich vor 2 oder 3 Jahren gesagt. Da sind sie dann sogar aber noch in die Relegation gekommen. Sie sind am Ende nicht aufgestiegen. Das fand ich trotzdem mehr als bemerkenswert. Letztes Jahr habe ich nicht gesagt, dass sie nicht aufsteigen. Und dieses Jahr habe ich gesagt, in unserer ersten Folge, die steigen nicht ab. Also dräng mich nicht hier in irgendeine Ecke.
Okay.
Machst du ja ganz gern mit deinem getrimmten Bart da.
Was heißt mit meinem getrimmten Bart? Ein gepflegter Bart?
Ja, klar, natürlich.
So Vincent Wagner, der hat weniger Bart als ich, aber ich dachte, ich mach so ein bisschen auf Vincent heute Morgen mal für dich.
Ja, klar.
Da beschwert er sich schon wieder. Mache ich mich einmal schick, aber gut, mit diesem Podcast.
Ja, Patrick.
Ja. Wir gucken mal.
Gucken wir mal auf die anderen Neulinge, würde ich sagen. Also Paderborn hat das ordentlich gemacht in Mainz. Punkt. Also ich habe ja gesagt, ich schätze Mainz sehr stark dieses Jahr ein. Unter den ersten acht, ja, und Schalke gestern. Erste Hälfte war, finde ich, ganz ordentlich. Hatten sie auch ein paar Torgelegenheiten, aber zweiter Durchgang, das war schon Vollwaschgang, muss man sagen, ne?
Ja, und da ist für mich so ein bisschen die Frage, ist der Muslic-Effekt wirklich einer für die zweite Liga oder ist der Mythos Muslic dann vielleicht in der ersten Liga dann doch erstmal etwas overrated? Und vor allen Dingen, wie steht's mit dem Kader? Ist der Kader ein Kader, der in der Bundesliga bestehen kann oder ist es nicht? Und ich bin ja selber jemand, der gerne PR macht beruflich, aber war das vielleicht alles ein bisschen zu viel erzählt? War die Sehnsucht auch auf Schalke, was ich natürlich verstehen kann, auch sehr, sehr groß, so dass man sagen kann, okay, mit viel Schwung in die Bundesliga rein und dann gucken wir mal, was passiert. Für mein Dafürhalten ist es ein Kader, der Probleme haben wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit diesem Kader, also du kannst dich gerade in der Liga halten, vielleicht. Wie siehst du das?
Sehr interessantes Thema grundsätzlich, weil Schalke ja auch einfach ein Riesenclub ist. Ich war am Mittwoch bei der Kinopremiere von Mythos Schalke in Gelsenkirchen selber. Sehr nettes Event und muss sagen, wir sagen ja auch immer, Schalke ist ein Riesentraditionsverein, eine großartige Marke, würdest du sagen. Ne?
Ja.
Und du merkst, und das ist in dieser Doku sehr, sehr gut rausgearbeitet worden, was tatsächlich den Menschen in Gelsenkirchen das bedeutet, selbst denen, die jetzt gar nicht immer ins Stadion gehen oder sowas. Ne? Und also Gelsenkirchen war ja früher auch echt mal eine reiche Stadt, als der Bergbau noch florierte. Also diese Bedeutung als Seismograf für die Stimmungslage einer Stadt in der nächsten Woche, finde ich, ist sehr gut rausgearbeitet. Und ich finde, zunächst mal hast du als Aufsteiger ja zwei Chancen. Entweder du krempelst deine Mannschaft total um, das hat Schalke beim letzten Aufstieg gemacht. Das hat aber so lange gedauert, bis diese Mannschaft sich gefunden hatte, dass sie trotz Rückrundenmannschaft, da waren sie die achtbeste Rückrundenmannschaft, sind sie abgestiegen. Jetzt hat man sich zwar verstärkt, beginnt aber zunächst mal fast komplett mit der Aufstiegsmannschaft. Der zweite Punkt ist, du kannst natürlich, der Deadline Day ist morgen, also du kannst natürlich heute oder morgen noch was machen. Erinnere dich vor einem Jahr, als ich zu dir gesagt habe, mit dem Kader nach dem Pokalspiel gegen Pirmasens holt der HSV keine 20 Punkte. Dann haben wir aber mit Vuskovic, Lokonga und Vieira drei richtige Kracher an Land gezogen und dann war der Kader auch zumindest wettbewerbsfähig und dann hast du es auch mit der Begeisterung der Zuschauer zu Hause, hast du es hinbekommen. Und das ist das Pfand, was Schalke natürlich auch hat. Sie müssen es, glaube ich, über Heimspiele regeln, über knappe Siege, in der eine ganze Arena mitkämpft. Denn das, was im Moment auf dem Platz steht, und vielleicht ist es von Muslic auch gar nicht so dumm zu sagen, ich beginne erstmal mit meiner Aufstiegsmannschaft, weil wenn die dann die Grenzen vor Augen geführt bekommt, dann muss auch keiner sagen, oh, der hat die Alten aussortiert. Polzin hat ja damals mit Schonlau und auch Klatzel hat er das ja relativ schnell gemacht. Und jetzt hast du gestern gesehen, in der zweiten Hälfte, das war ein Klassenunterschied, natürlich dann auch in Unterzahl. Jetzt hast du die Bayern zu Hause, da ist normalerweise auch nichts zu machen. Und dann hast du nach zwei Spielen null Punkte und dann spielst du bei Union Berlin und dann kommt Elversberg. Also du hast auch nicht so viel Zeit, dich an all das zu gewöhnen. Aber gestern muss man schon sagen, das ist das, was wir auch letztes Jahr festgestellt haben. Die Mannschaft von Schalke individuell ist natürlich nicht so stark, dass ich sagen würde, boah, da sind jetzt so viele Spieler, die gehobene Bundesliga-Klasse sind. Also Karius an einem guten Tag, das ist ein guter Bundesliga-Torhüter. Ja. Ljubicic habe ich beim FC eigentlich immer gerne gesehen, gerade am Anfang. Ja, am Ende war das nichts mehr. Ja, aber trotzdem, der hat das Potenzial, ein guter Bundesligaspieler zu sein. Elfausi ist für mich ein richtig guter Spieler. Die Frage wird sein, wie ist das körperlich? Du hast Silla, den finde ich schon relativ interessant, weil der immer getroffen hat. Dzeko ist outstanding, aber was natürlich auch nicht geht, da kommt jemand wie Wöber, der hat eine Erfahrung, der kommt rein und spielt einen dermaßen katastrophalen Fehlpass vor dem Gegentor. Das ist natürlich auch Wahnsinn. Und die Frage für mich wird sein in dem ganzen Konstrukt, Schalke wird ja deutlich mehr Spiele verlieren als im letzten Jahr, ob das dann diese Magie von Muslic, man hatte ja das Gefühl, der kann was sagen, der kann sagen, morgen um 10 seid ihr alle im Stadion, dann wären da 60.000 gewesen, ohne zu wissen, warum sind wir überhaupt hier, ne? Ob das dann alles so greift. Also ich sehe Elversberg mit der Spielanlage und mit der Idee, Eigentlich nicht, auf jeden Fall mindestens auf Augenhöhe mit Schalke.
Nein, dort aber vorne.
Ja, von der Idee vielleicht, aber Schalke hat schon noch ein paar Spieler, die schon auch Bundesliga spielen können. Und nochmal, du musst es dann über die Heimspiele und über die Emotionalität in der Arena meiner Meinung nach richten.
Das ist so. Ljubicic bin ich komplett übrigens anderer Meinung. Der war auch beim FC, da hat er ein paar gute Spiele gemacht, aber er kann wirklich ganz ernsthaft, für mich ist das ein typischer Zweitligaspieler.
Nein, definitiv nicht. Der war auch bei Rapid Wien, war der Kapitän, der hat auch in Wolfsburg ein paar gute Spiele gemacht. Von den Anlagen ist das deutlich mehr als ein Zweitligaspieler.
Von den Anlagen, aber er hat nicht auf dem Platz gezeigt, dass er tatsächlich erste Bundesliga richtig gut
war. Also man kann über Vereine reden, wie man will. Der schafft es immer noch bei jedem Ding noch eine Kurve zum FC zu bringen. Wahnsinn.
Nein. So ist es nicht. Ich denke mir nur, ich hab das Spiel gesehen und dachte mir so, mein Lecco Fanny, bin mal gespannt, ob die das wirklich so gut halten können oder ob so. Ich meine, du hast völlig recht, Deadline Dennis morgen. Mag ja sein, dass da noch irgendwie einige.
Gerade während wir aufzeichnen, hat der FC, der siebenfache Europapokalsieger, Moore von Tottenham verpflichtet.
Da.
Boah, so. Guck mal, jetzt sehe ich, ich habe noch nie Gänsehaut in einem Bart gesehen. Ich sehe es gerade.
Wahnsinn. Du, der steht jetzt senkrecht, anstatt dass die Haare
runter. Das ist jetzt der Angriff auf Europa.
Das ist jetzt der Angriff auf Europa. Jetzt werden wir auf jeden Fall international wieder eine Macht werden. Da kannst du mal sicher sein.
Aber das muss man auch mal wirklich festhalten. Komm, also bevor ich jetzt dauernd hier deine Anspielungen noch kriege, dann reden wir halt über dein weißes Ballett.
Ich dachte, du wolltest eigentlich über Neulinge sprechen.
Also das ist dann auch der so HSV. Wie mein Namensvetter, die Spitze habe ich schon überhört, wie mein Namensvetter unter Druck hier stand in Köln, musste ja sagen, ist dieser erste Saisonsieg mit zweimal Rückstand aufholen, der Neuzugang trifft doppelt, El Mala trifft, also das ist natürlich schon ein Emo-Push, dass es kracht. Also ein erster Spieltag zeigt nicht immer eine Richtung. Guck in die zweite Liga. Braunschweig gewinnt am ersten Spieltag 6-1 in Magdeburg und hat seitdem dreimal verloren. Aber das gibt dir auf jeden Fall mal Ruhe. Du kannst selbst in Stuttgart verlieren, wenn du dann zu Hause gegen Bremen gewinnst. Dann hast du erstmal bis September, Oktober eher Ruhe. Es war längst nicht alles optimal. Hoffenheim war in der ersten Hälfte sicher die bessere Mannschaft. Schwer behält den Elfmeter. Trotzdem, das war emotional, das war eine Willensleistung und du hast das Publikum damit hinter dir. Also das war ein Saisonstart wie gemalt für den FC. Also herzlichen Glückwunsch, lieber Mike.
Vielen, vielen, vielen Dank. Wenn du im Stadion bist, dann bist du natürlich auch angezündet, ist ja klar. Und ich hatte immer mal wieder Freunde mit dabei, die das noch nicht gesehen haben und die gesagt haben, okay, jetzt verstehe ich das auch, was hier los ist. Aber davon ab, du hast völlig recht. Ich glaube, dass die Kritik, muss man jetzt erstmal abwarten. Ich bin auch nach wie vor skeptisch. Du hast es angesprochen, die erste Halbzeit war schwierig. Man muss auch sagen, dass Hoffenheim nicht den besten Tag hatte. Also die habe ich schon deutlich, deutlich besser gesehen. Aber jetzt nochmal, ne? Erster Spieltag, kannst du noch nicht wirklich viel sehen. Sie hatten dann aber auch noch so ein bisschen Pech, Lempernich nicht dabei. Also es gab so ein paar Pferdefüße, wo man sagen kann, die waren jetzt auch nicht in der Bestbesetzung da. Dennoch war es in der ersten Halbzeit so, dass sie schon das Spiel über weite Züge im Griff hatten. Und wäre das anders gekommen mit dem Elfmeter, dann möchte ich nicht wissen, was passiert wäre. Und dann hast du natürlich einfach auch nochmal gute Qualität eingekauft. Das ist schon so, wenn du dann siehst, was da Linga dann irgendwie imstande ist zu leisten, zwei Toren, dann ist das schon bockstark gewesen. Es gab ein paar Leute, Castro Montes hat eine überragende Partie gespielt, wo ich immer noch nach wie vor meine großen Fragezeichen habe. Das hast du auch dann letztendlich im Stadion gemerkt und auch in der Stimmung. Die ganze Position El Mala ist nach wie vor schwierig. Dann hat er dann irgendwie krass, klassisch wieder irgendwie nach 60 Minuten einen Krampf. Das hat auch eine Regelmäßigkeit, wo man sich dann schon fragt, okay, ist da alles in Ordnung? Ist da wirklich alles in Ordnung? Oder fehlt ihm die Luft nach 60 Minuten und packt sich an den Oberschenkel, also Unterschenkel? Was ist da los? Also ich glaube, das wird sich noch finden müssen. Und ich glaube auch, dass der FC kämpfen muss. Mensah hat sich tatsächlich gesteigert, was nicht zu erkennen war am Anfang, als man ihn jetzt so ein bisschen mitgekriegt hat in der Vorbereitung oder auch gegen Würzburg. Also da passt schon einiges mehr zusammen, aber du hast auch in Müngersdorf gespielt. Insofern mal schauen, wie es weitergeht.
Ja, wenn wir schon bei den Verfolgern der Bayern sind, dann kriegen wir nahtlos den Übergang vom FC zu Borussia Dortmund. Übrigens, da bin ich schon bei dir. Also das finde ich schon auffällig. In Würzburg drei Spielerkrämpfe nach 60 Minuten gegen den Drittligisten El Mala. Das wiederholt sich ja. Also da muss man ja wirklich auch mal die Frage stellen, ist der körperlich überhaupt in der Verfassung, auch mal irgendwann 90 Minuten auf allerhöchstem Top-Niveau Fußball zu spielen? Oder gibt es da das kann ja auch körperliche Ursachen haben, aber das finde ich schon bei aller Euphorie, bin ich bei dir. Das finde ich schon ein gewisses Alarmsignal. Ja, und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Nachbarschaft, 100 Kilometer weg oder 80 nach Dortmund. Finde, das war bockstark in der ersten Hälfte, was sie gespielt haben. Richtig vor Spielfreude gestrotzt. Und das ist natürlich schon echt eine, ja, das ist schon eine menschliche, tragische Geschichte für den jungen Griechen. Sich da ein Kreuzbandriss macht das Tor und hat dann so eine schwere, ich habe den Namen immer versucht mir zu merken, nochmal, Konstantelias.
Konstantelias.
Ja, super gespielt. Dann haben sie ja noch, auch das habe ich mir aufgeschrieben, Karezas, ne? Also da haben sie zwei richtige Granaten geholt, aber das ist natürlich für den Verein bitter und für ihn persönlich fällt es jetzt ein halbes Jahr aus in neuer Umgebung. Richtig, richtig schlimm für den Jungen.
Gute Besserung. Vor allen Dingen, man hat ja auch den BVB so ein bisschen dafür bewundert, wie sie sich dann den Plan B zurechtgelegt haben, nachdem El Mala.
Oder sie hatten ihn immer schon, den Plan B, ne?
Das ist sie ja hatten auch ihn schon, so. Ja, klar.
Weil du sagst, zurechtgelegt. Also ich glaube, sie sind damals zweigleisig gefahren.
Ach so, Entschuldigung, nee, dann haben sie den Plan B gezogen, so besser.
Genau.
Genau. Dieser Plan geht jetzt erstmal für die nächsten Monate nicht mehr auf. Das heißt, sie müssen in irgendeiner Form nachlegen. Ich glaube, Burg ist schon dabei. Das Telefon glüht, da bin ich mir ziemlich sicher, um zu gucken, wie er das irgendwie wieder glattgezogen bekommt. Aber die Tragik ist da kaum zu überbieten. Ja, du hast dann einfach wirklich einen Spieler verpflichtet, den halb Europa gejagt hat. Der spielt wahnsinnig gut und dann diese schlimme Verletzung. So ist eben auch der Fußball. Das kann eben von heute auf morgen passieren, ohne dass irgendwie groß was passiert. Also da sehen wir teilweise Fouls, wo du denkst, so, okay, jetzt ist alles hin. Und dann siehst du so eine Situation.
Das
wo
war ja noch nicht mal ein Foul. Ja, das war eben. Ganz normal, ne? Also das eben. Ist Wahnsinn eben. Eigentlich. Wirklich Wahnsinn. Also richtiges bitteres Ding. Vor allen Dingen hast du ja das Gefühl bei diesen beiden Spielern, bei diesen Griechen, dass du kannst die Fantasie entwickeln, dass das Spieler sind, die wirklich in einer guten Saison, die müssen natürlich auch reinkommen, aber wir haben ja auch gesagt, es gibt 19-Jährige, die starten direkt durch, dass das Spieler sind, die auf ihrer Position, wenn du jetzt mal einen 1-zu-1-Vergleich machst, dann würdest sagen, Dortmund ist der erste Verfolger der Bayern. Welcher Dortmund-Spieler hätte denn eigentlich eine Chance, bei Bayern zu spielen? Das ist ja auch mal interessant, ne? Und wenn du mal durchgehst, also Kobel, würde ich sagen, ist im Tor auf einem Niveau mit Neuer. Der eine ist ein bisschen älter und vielleicht nicht mehr deshalb jedes Mal Weltklasse, aber Kobel ist schon ein internationaler Spitzentorwart. In der Abwehr sehe ich keinen Dortmunder Spieler, wo ich sagen würde, der kommt jetzt da rein. Übrigens interessant bei den Bayern.
Weil Anton, würdest du nicht zu den Bayern verorten?
Nein, ich finde, dass Upamecano und Tah schon dann eine Spur besser sind als Anton. Ich finde Anton einen guten Innenverteidiger, aber Upamecano scheint seine Flausen aus dem Kopf zu verlieren. Das ist teilweise echt Weltklasse. Tah ist internationale Klasse. Interessant, dass Tah nicht gespielt hat. Kim hat eine tolle Vorbereitung gespielt. Klar, Tah ist später eingestiegen. Ich glaube, über kurz oder lang wird das wieder anders sein. Aber wir wollten ja jetzt gerade den Vergleich machen. Und wenn ich dann das Mittelfeld sehe, klar, Metscher hat Anlagen, wenn der Körper hält. Bellingham, da ist es der Name. Aber ja, vorne Girassi ist auch ein Top-Mann, aber gegen Kane hast du halt keine Chance.
Nein,
deshalb wirklich nicht. Sage ich jetzt einfach nur, diese beiden jungen Spieler, die, wir haben jetzt auch ein paar Spiele in der Vorbereitung gesehen, das finde ich richtige Granaten. Da muss natürlich alles jetzt im richtigen Flow weiterlaufen. Und deshalb ist es für Dortmund, für die Zuschauer, für Kovac, ist es einfach sehr, sehr traurig, dass dieser geile Zocker jetzt mindestens ein halbes Jahr aushält.
Du hast Fabio Silva vergessen. Das ist ja so einer, den ich tatsächlich auch ohne Probleme bei Bayern München zumindest mal in der Rotation sehen würde. Aber du hast schon recht. Es ist also rein spielerisch schon ein Klassenunterschied. Es ist überhaupt keine Frage. Also du siehst aber auch, die finanziellen Möglichkeiten sind eben andere. Das haben wir dann aber auch, siehst du ja dann auch bei den großen Transfers. Der BVB kauft für, keine Ahnung, 40 Millionen ein. Das ist dann irgendwie Top of the Pops. Und bei Bayern München ist ja gefühlt bei 150 Millionen noch kein Ende, wenn es dann wirklich ein geiler Spieler ist. Also da siehst du dann halt einfach, dass da die finanziellen Möglichkeiten ganz andere sind. Und natürlich genau, waren es die Kirchmillionen. Und natürlich waren es, selbstverständlich.
Gut, dass du es mal sagst, aber der BVB hatte ja damals eine Trefferquote, die war ja Wahnsinn, weil sie dann noch die Spieler weiterverkauft haben. Haaland, Aubameyang, Bellingham, Sanchez.
Sancho ist übrigens wieder im Gespräch.
Nee, Sancho.
Sancho, Entschuldigung.
Ich habe mich ja versprochen, ne? Ja, aber der hat ja danach auch leider abgebaut. Also da brauchst du halt schon, permanente Glücksgriffe, dass du die dann noch teuer verkaufen kannst. Und irgendwann waren die Neuzugänge halt nur noch normal oder hatten eine normale Trefferquote und dann ist es halt auch schlechter geworden. Aber was mir gefällt, ist, dass Dortmund jetzt sagt, okay, wir verzichten darauf, vielleicht irgendwelche Spieler zu holen, die von irgendwelchen Weltklasse-Clubs kommen und nicht mehr ihre Leistung haben, sondern jetzt versuchen sie, junge Spieler selber ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass das auch dem Spielstil und der Begeisterung beim Dortmunder Anhang auf jeden Fall gut zu Gesicht steht.
Eins noch, wir haben ihn oft kritisiert, aber ich finde, so wie sich Niko Kovac verhält, auch vor den Mikrofonen, da ist irgendwas passiert. Ich finde ihn unfassbar sympathisch inzwischen.
Ich habe den nie kritisiert. Ich fand den immer schon sympathisch. Ich
find, wir haben schon
gefragt,
ist das der richtige
BVB? Habe ich nie. Ich habe Kovac, seit er da ist, immer nur gelobt.
Dann habe ich einen gesagt, Podcast gemacht mit einem anderen Partner.
Ja, nee, du kannst das hören, das stimmt einfach nicht. Das ist jetzt wieder Polemik. Die kommt jetzt hier aus dem Norden. Ich habe gesagt, Kovac hat bei Borussia Dortmund alle seine Ziele erreicht. Er hat einen wahnsinnig guten Punkteschnitt. Man darf vielleicht ein bisschen hoffen auf die Pokalwettbewerbe und man darf als Dortmunder Fan vielleicht auch sagen, ich möchte Champagnerfußball. Dafür ist er aber eigentlich nicht der Trainer und das weißt du vorher. Und ausnehmend sympathisch finde ich Niko Kovac immer. Kannst du ruhig aufnehmen mit deinem Handy.
Okay, warte mal. Habe ich schon aufgenommen? Muss man mal gucken. Ich wollte dir eigentlich was Schönes sagen.
Ja, dann sag.
Aber jetzt, wo du so pieksig bist. Also, es ist die Ehre meines Lebens, Kapitän beim HSV zu sein. Die Ehre meines Lebens.
Hat das wahrscheinlich war nicht Niko Kovac gesagt. Nee, es hat Remberg gesagt. Klar.
Nikola Remberg, liebe Freunde.
Ja, klar.
Sympathischer junger Mann. Ich habe das jetzt gesehen bei Sky, meine Geschichte. Unglaublich toller Typ, finde ich. Also Nikola Remberg, was er von sich gegeben hat, das war also so auf die Frage, es ist ja dieses Zitat, ist ja aus der Frage entstanden, kannst du es überhaupt glauben, dass du quasi mit deiner Vita, dass du da gelandet bist, wo du jetzt gelandet bist. Und dann sagt er, ja, nee, überhaupt gar nicht. Mit einer Bescheidenheit, die ich wahnsinnig angenehm finde, weil er weiß, dass die Kapitäne des HSV natürlich große Namen waren. Und da steckt er jetzt mittendrin. Das ist natürlich, da muss man sich die Augen reiben, wenn man seine Vita anguckt. Und
aber diese Vita ist natürlich toll, weil er sich von unten nach oben richtig hochgearbeitet hat.
Absolut.
Absoluter Mentalitätsspieler, richtig geiler defensiver Mittelfeldspieler. Ich glaube auch, dass er auf der ominösen Liste von Jürgen Klopp draufstehen könnte. Wie man insgesamt sagen muss, also was gestern Klaus Costa dann auch gekocht hat, El Ouadi und Vieira zurückzuholen und die beide
Vieira zurückzuholen ist stark, ja.
Ja, und beide unter 10 Millionen, das muss man ja auch mal sagen. Dazu hat er dann vorletzte Woche Balde für 7 Millionen verkauft, unser Eigengewächs. Also der hat mal einen richtig guten Job gemacht. Ich finde, dass der Kader jetzt fast ausgewogen daherkommt. Du hast trotzdem mit Vuskovic den mit Abstand besten Spieler des letzten Jahres verloren und du hast ein knackiges Startprogramm jetzt in Dortmund, du spielst gegen Mainz, ich habe die Mainzer schon gelobt, dann in Leipzig, dann gegen das Weiße Ballett in Hoffenheim, also du musst bei aller Euphorie über Transfers jetzt auch gucken, dass du ins Laufen kommst. Ich habe ja gesagt, für mich zählt im zweiten Jahr nur der Klassenerhalt, weil du nach 2 Jahren Bundesliga dann für mich auch wieder ein gestandener Erstligist bist, aber im Rahmen der Möglichkeiten, was sie da für Spieler gekauft haben und du hast teure Spieler auch vom Gehalt von der Liste bekommen. Bobby Klatzel hat einen guten Vertrag gehabt und sowas. Also sie machen da im Umfeld schon viel richtig. Polzin-Fan bin ich ja eh. Also ich hoffe, dass es auch in der Saison weiter in die richtige Richtung geht.
Ich finde auch gut die Ansprache. Man hat es ja irgendwie, kann man jetzt natürlich auch geteilter Meinung sein, ist das gut oder ist das schlecht. Gehört, was Polzin dann nach dem Spiel gesagt hat, auch der Mannschaft gesagt hat. Und die Ansprache war klar, aber trotzdem freundlich, aber dann doch so, dass er da auch schon wieder ins Analytische geht, auch so in so einem Kreis und dann auch sagt, ja, Leute, in der Bundesliga, da müssen wir halt einfach jede Minute wach sein. Das geht.
Genau, weil die erste Halbzeit war einfach richtig schlecht, muss man auch sagen.
Ja, das war sie. Und in der zweiten Halbzeit war es ein anderer HSV. Übrigens, genau. Kleine Randnotiz, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen über den VAR, aber weißt du, warum ich den DFB-Pokal so genossen habe?
Ja, wegen dem fehlenden VAR. Aber das Interessante ist ja, dass dann in der ersten Runde, wenn da was passiert, dann alle schreien, oh Scheiße, wir haben gar keinen VAR. Also
ich habe überhaupt nicht geschrien. Ich habe gedacht, wie geil ist das bitte? Ein Schiedsrichter, ein Pfiff, eine Entscheidung, abputzen, weiter geht's. Und das die ganze Zeit. Da konntest du dir Millionen Spiele angucken und du wusstest genau, es gibt keinen Anruf aus Köln. Es gibt kein dämliches Zeichen. Ich mache mal kurz das Viereck und ich zeige auf den Elfmeterpunkt oder nicht. Das ist wirklich wahnsinnig angenehm.
Also einer hat einer ist einfach der Boss.
Einer ist der Boss.
So wie du im Podcast. Heute Morgen schon Termine und alles gehabt und hechte hier hin. Dann kommt so um 7.56 Uhr. Wir beginnen um 8.10 Uhr. Und das ist dann einfach so. Du bist für mich so der Wolfgang Overath im Podcast.
Pass mal auf.
Hier ist nur einer Weltmeister. Ne?
Ich will jetzt eins sagen. Ja. Lass uns bitte 10 nach 8 starten. Weißt du, was ich gemacht habe? Mich um die sinnvollen Dinge gekümmert. Ich habe mit meiner Tochter Zähne geputzt. Ich war mit ihr Pipi machen. Ich habe ihr die Klamotten ausgesucht. Du weißt, wie das bei Mädchen ist.
Ja.
So. Also manchmal muss man auch Verpflichtungen nachkommen, die dazu führen, dass man... Und den Kaffee habe ich gebracht bekommen, weil ich Punkt 10 nach hier sitzen musste und wollte, weil ich auch mit dir unter anderem
den SV Werder Bremen müssen wir sprechen.
Über Werder Bremen sprechen wollte. Richtig. Ja. So, und jetzt die Frage an den Experten, an den Top-Experten von Sky, Magenta und RTL. Ist Clemens Fritz und ist Niemeyer noch, sind das diejenigen, die Werder Bremen aus der Krise führen? Oder muss man dann bei Wolfgang Schäuble bleiben und sagen, ish over?
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich werde aus Werder einfach nicht mehr schlau. Ich verstehe halt auch irgendwo nicht so ganz. Also wir sind uns ja einig, ne? Es ist schwierig, als ehemals abgestürzter großer Verein wieder hochzukommen. Gladbach war das mal 8-9 Jahre, die sind dann wieder in eine andere Richtung, als Eberl so ein bisschen seinen Instinkt verloren hat. Du siehst jetzt selbst bei Eintracht Frankfurt, wie schwer das ist, dieses Niveau zu halten. Da ist ja auch viel Unruhe um Markus Krösche, der hat auch dieses Näschen nicht mehr. Da machst du nach 5-6 Jahren ein schlechtes Jahr, eine schlechte Transferperiode und das wackelt alles. Aber bei Werder, ich weiß nicht, wie dir es geht, da fehlt mir gerade so jegliche Vorstellungskraft oder Vision, wie das mal wieder in eine andere Richtung gehen könnte. Also ich nehme jetzt mal bewusst nicht den HSV, nicht den FC, sondern ich sag jetzt einfach mal, Stuttgart hat's gut gemacht.
Augsburg,
ich sag
jetzt noch Augsburg.
Nein, das ist wieder eine Aussage, die kann nur Mike Gleis treffen. Wir reden hier über große deutsche Traditionsvereine, du kommst nach FC Augsburg. Also nichts gegen den FC Augsburg, der hat Tradition.
Ich weiß, wo ich dich in der Tradition hatte mittlerweile.
Da hänge ich ja direkt schon wieder auf der Lampe. Also, ja.
Aber genau das ist das, was wir brauchen in diesem Podcast.
Ja, gut. Also danke Mike, dass ich da oben bin.
Sehr gerne.
Lass uns mal über Schalke reden. Wenn Schalke 2-3 Jahre überstehen würde, dann hast du schon die Vision, die können dann irgendwann auch mal wieder in Europa spielen. Und bei Werder im Gegensatz habe ich aber das Gefühl, die müssen jedes Jahr, jetzt haben die wieder 20 bis 30 Millionen eingenommen. Und ich frage mich immer, was machen die mit dem ganzen Geld? Sind die so pleite, haben die so strukturelle Probleme, dass die immer nur stopfen müssen?
Ja,
oder,
ja.
Und das wäre dann deine Frage, fällt denen gar nicht so viel mehr ein, außer Ex-Spieler zurückzunehmen oder mit einem Boniface letztes Jahr, der überhaupt nicht fit war. Also ich sehe gar nichts Visionäres. Und wenn ich mir dann das Spiel gestern angucke und dann noch Jens Day, der mit Abstand beste Spieler der vergangenen beiden Jahre, jetzt wohl bis zur Winterpause ausfällt, dann kannst du aber wirklich in Grün-Weiß, kannst du aber wirklich ganz schön dumm und dimmelig werden vor lauter Sorge um den SV Werder.
Also de facto ist es ja so, dass sie dann auch hinter den Kulissen einige Veränderungen gehabt haben. Sie haben auch den Kaderplaner rausgeschmissen. Es gab da, also Clemens Fritz macht ja immer so nach außen den Anschein des perfekten Schwiegersohns eigentlich. Ich glaube, in Wahrheit ist es auch jemand, der ganz schön beißen kann. Niemeyer habe ich ehrlich gesagt noch nie so richtig verstanden. Ich verstehe auch per se nicht, warum immer ehemalige Fußballspieler auch ins Management rücken müssen, zwangsläufig. Aber das ist nochmal eine andere Diskussion, weil natürlich auch die Sehnsucht der Fans groß ist. Verstehe ich auch alles, aber ich verstehe es auch dann auch wieder nicht. So, was mich irritiert bei der Gemengelage bei Werder Bremen ist, dass sie augenscheinlich keinen Plan haben. Also das bedeutet, sie verkaufen Spieler, aber sie kaufen keine. Und deine These, dass sie wahrscheinlich finanziell so angeschlagen sind, muss ja stimmen, weil sonst würdest du Spieler kaufen. Es gibt ja einen Spielermarkt, auf den andere auch zugreifen. Oder ist es so, dass das Scouting so miserabel ist, dass sie die Kontakte nicht haben, dass sie so schlecht aufgestellt sind, dass da jeder irgendwie in seinem weiß-grünen Sessel sitzt und sagt so, no, mal gucken, was passiert. Wir werden schon Anrufe kriegen und sie kriegen auch Anrufe, aber sind die falschen. Also ist da die Qualität des Managements so gut und die Kontakte so gut? Haben sie sich gut aufgestellt in den Listen? Das wissen wir ja gar nicht, weil du immer nur die Nasen im Vordergrund hast. Beim FC weißt du durch Tim Stalden, beim HSV ist Costa da. Das sind Leute, die augenscheinlich wirklich gute Kontakte haben, die sich dann auch um eine Idee kümmern. Da sitzt man zusammen und überlegt, okay, Version A geht weg, wie machen wir es mit Version B? Aber das ist alles nicht vorhanden. Und ist es so, dass die Struktur, also die finanzielle Struktur, vielleicht ist es auch die Kombination aus beiden, das heißt, die finanzielle Struktur ist nicht da und du hast das Telefonbuch schlicht und ergreifend nicht. Kann es sein, dass es kollidiert miteinander sogar? Und wenn dem so ist, dann muss doch irgendwann jemand, ich glaube, der Präsident wollte auch nicht mehr kandidieren, vielleicht weiß der auch mehr als wir, wahrscheinlich ist das sogar der Fall. Also fällt dieser Kultverein auseinander von innen raus und du hast gar keine Chance und du müsstest einmal komplett alles austauschen und neu aufsetzen, also so wie du es bei einem Unternehmen machst, das am Ende ist.
Das weiß ich nicht, weil ich natürlich keine Zahlen kenne. Peter Niemeyer hat mit Münster Erfolge gefeiert. Clemens Fritz ist für meine Begriffe ein Top-Typ charakterlich, ja. Aber als Spieler, ich glaube, ist Ehrenspielführer bei Werder. Also wie die zu ihren Positionen gekommen sind, weil du gerade die Frage gestellt hast, die kann man sich schon beantworten. Aber es ist ja auch nicht nur unter Clemens Fritz. Es war ja selbst unter Frank Baumann, der jetzt in Schalke oder auf Schalke gefeiert wird, war ja nicht so, dass du gesagt hast, wir haben jetzt, also es gab mal zwei Spielzeiten unter Ole Werner. Da war ja Werder sogar dran am europäischen Geschäft, an der Conference League. Ne? Und für meine Begriffe hat man damals, ich halte Werner für einen richtig guten Trainer, verstehe das bis heute auch nicht, warum das in Leipzig auch schon gesprochen ist. Ja. Aber trotzdem ist die Substanz des Kaders ja auch für meine Begriffe, also ich nenne mal ein paar Personalien, Mangula, ne, den haben sie letztes Jahr für 10 Millionen gekauft, also 10 Millionen für Werder, das ist wahrscheinlich wie wenn Bayern 90 Millionen für einen Spieler ausgibt, bei den Dimensionen. Ja. Der saß gestern nur auf der Bank. Dingchi kommt zurück, halte ich eigentlich für einen ganz guten Spieler, der für mich richtig gute Anlagen hat. Dann hast du einen Itten geholt. Ich habe Itten letztes Jahr ein paar Mal in Düsseldorf gesehen. Für mich echt ein guter Stürmer, aber ein Strafraumstürmer. Die Frage ist, gibt es so viele Spiele, wo Werder einen Strafraumstürmer gebrauchen kann?
Wer versorgt ihn?
Ja, genau. Das ist die richtige und gute Frage. Dann hast du Füllkrug, würde ich jetzt sagen, aus emotionaler Sicht für die Werder-Fans wahrscheinlich schon ein guter Transfer, aber zur Wahrheit gehört auch, Niklas Füllkrug hat in den letzten beiden Jahren bei West Ham und Milan, ich glaube, 3 Tore in 2 Jahren geschossen. Also das ist jetzt auch nicht, dass der kommt und verspricht dir 15 plus. Aber würdest du wahrscheinlich auch nicht bekommen. Dann Reis, ja gut, über Reis haben wir gesprochen. Der deckt gestern einfach beim ersten Tor nicht. Im Tor hattest du Backhaus. Hein ist, glaube ich, eine ganz stabile Lösung. Aber dann guckst du dich da um und sagst, ja okay, Friedel, Pieper, Linnen, okay, gut, das waren die Leistungsträger so in den letzten Jahren, aber das ist ja nicht mehr, bei allem Respekt. Also damit kannst du ja keine großen Träume jetzt auffangen. Dann hast du Verletzungspech mit Stay und da bin ich dann schon bei dir. Und das war ja der Ausgangspunkt dessen, was ich gesagt habe. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass ich mal 2 oder 3 wirklich Leute hole, die auch kaum einer kennt. Und da schlagen dann noch 1, 2 von ein. So muss es ja sein eigentlich, ne? Irgendwie gefühlt sind sie immer relativ spät dran und jetzt haben sie 30 Millionen durch Koulibaly und Backhaus und Schmidt und trotzdem, also wenn ich mich so bei meinen Werder-Kumpels umhöre, die sind alle jetzt schon an Spieltag 1, sind die eigentlich schon so auf der Decke wie ich morgens, wenn um 8.10 Uhr dann kommt, du hast gesagt, Kovac ist kein guter Trainer und die 11 kommt in die Champions League. So hänge ich dann schon unter der Decke, ne?
Ja, aber ist natürlich auch so, wenn du das Spiel gesehen hast und ich habe es gestern gesehen, das war ja schon brutal. Also es war brutal, wie Freiburg Bremen auch zerlegt hat. Jetzt ist natürlich auch, wenn du das, also das war wirklich so komplett bewusstlos. Jetzt hat Füllkrug gesagt, dass der Verlust von Stay jetzt auch so viel mit der Mannschaft macht. Kann ich ein Stück weit verstehen, weil Stay auch Dreh- und Angelpunkt war, wahrscheinlich auch in der Kabine ein wichtiger Spieler ist. Es ist alles in Ordnung. Trotzdem sind es Profis und sorry, aber da fehlt mir dann so ein bisschen auch ein Stück weit das Verständnis. Aber du hast auch mit dem SC Freiburg eine Mannschaft, Guck, egal wen du nimmst, Backhaus im Tor, Ginter, Kübler, Eggestein, Engelhardt, Matanovic vorne, Beste. Das sind irgendwie Leute, die sind erste Fußball-Bundesliga durch und durch. Das sind gefragte Spieler. Das sind erfahrene Spieler. Da spielt natürlich auch ganz klar Julian Schuster mit dem Spielsystem eine tragende Rolle. Der hat da einfach, hat ja niemand dran geglaubt so richtig, dass die in Anführungsstrichen der Kleine, der schon ewig lange im Verein ist, dann in diese riesengroßen Fußstapfen von Christian Streich treten kann. Und er macht das besser als Streich, wenn du dir die Statistik anguckst. Also da passt schon viel zusammen. Und der SC Freiburg ist halt nicht mehr der liebliche Club, der an der Dreisam joggen geht und dann am Wochenende verträumt in diesem Stadion in den Wald schaut. Und du hast eine gute Zeit mit vielen Studenten. Das ist eine Professionalisierung beim SC Freiburg. Da ist eine andere Arbeit geleistet worden als in Bremen. Das ist mal ganz sicher und das man macht sich dann auch bemerkbar.
Absolut. Also in allem d'accord, vor allen Dingen, was mir gefällt, Schuster hat auch nochmal irgendwie so die Wortschöpfung oder die Wortwahl im Verein verwendet. Während Christian Streich eigentlich am liebsten immer noch vom Nichtabstieg gesprochen hätte, sagt Schuster, also mit der Mannschaft wollen wir natürlich auch wieder ans europäische Geschäft rankommen. Und das ist ja auch so. Also die haben mittlerweile einen, du hast es aufgezählt, einen richtig guten Kader, da wird auch richtig ordentliches Geld bezahlt. Die haben sich das alles erarbeitet, die haben Ruhe im Verein, da gibt es keine Zeitungen und es gibt auch keine Ex-Spieler, die irgendwie sagen, wenn da mal zwei Spiele verloren wurden, um Gottes Willen. Also Freiburg ist wirklich ein Vorbild, obwohl Freiburg auch gar nicht immer so ein super schönen Fußball spielt, wie es früher hieß, Breisgau-Brasilianer. Das ist zweckmäßig, das ist individuelle Klasse. Also es ist einfach richtig gut. Freiburg für mich wieder ganz klarer Anwärter für Europa, auch Anwärter vielleicht die Conference League zu gewinnen. Und ja, ich glaube fast, dass es für Werder auch schon wieder ein schweres Jahr wird. Ich glaube, da muss man jetzt auch kein großer Prophet sein. Lass uns mit Blick auf die Uhr, weil ich eigentlich gesagt habe, dass ich um 9 weg muss, aber wenn natürlich vor mir das der bestaussehendste Podcaster der Republik sitzt. Lass uns noch einmal kurz in die zweite Liga gucken.
Ganz kurz noch, bevor wir in die zweite Liga gucken. So viel Zahlen muss sein. Ich putze mit dir dann auch gleich nochmal Zähne. Ja. Hütter, Krösche, was läuft da?
Okay, also Zähne habe ich mir schon zweimal geputzt, aber für dich gehe ich natürlich nochmal mit. Aber beim Pipi machen bleibst du dann bitte draußen. Ja. Also, ich glaube, dass das Verhältnis zwischen Hütter und Krösche, das ist mir jetzt fast dann auch schon ein bisschen...
Er äußert sich nicht, Hütter, ne?
Also wurde gefragt, er äußert sich. Ja, aber er hat gesagt, der wurde direkt nach dem 3-3 gefragt, da bist du auch ein bisschen sauer. Also ich glaube, Hütter hat ein bisschen die Sorge, dass es ihm geht wie in Gladbach. Er kommt irgendwo hin, er möchte seinen Fußball spielen lassen und kriegt nicht die Spieler. Aber im Moment muss man ja die ganz andere Frage stellen. Irgendwas stimmt ja da im Umfeld zwischen Eintracht Frankfurt und Krösche nicht. Was da alles durchgestochen wird mittlerweile, das ist ja Wahnsinn. Da geht es um ein Grundstück in Kroatien. Wenn du das jetzt prüfst, kannst du jetzt vielleicht sagen, hat vielleicht ein bisschen Geschmäckle, aber da ist alles, also da war jetzt nichts Ungesetzliches dabei. Ne? Dann die Sache mit dem AC Milan. Die sind interessiert an Krösche. Krösche verhandelt mit denen. Im Verein weiß keiner was davon. Dann sagt er ab. Das kommt auch wieder raus. Also Eintracht Frankfurt war ja eigentlich in den letzten Jahren ein Hort der Ruhe für diesen chronisch aufgeregten Verein. Da ist nichts nach außen gedrungen und jetzt dringen dauernd Details nach draußen. Und dann wird alles, gestern hat dann irgendwie die Frau von Krösche einen Post abgesetzt, der klingt so ein bisschen kryptisch, manchmal gehen Sachen auch zu Ende und dann sagen alle wieder, also es gibt diese Woche eine Aufsichtsratssitzung, es wird über die Personalie, glaube ich, auch gesprochen, das ist aber alles tonusmäßig, aber ich würde mir jetzt keinen Tipp zutrauen, wie das weitergeht. Klar ist, Krösche hat über 4-5 Jahre exorbitant geliefert, wird, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt Opfer des eigenen Erfolges, Kader immer teurer geworden und plötzlich ist kein Mamouche und kein Ekitike mehr da. Das ist jetzt auch ein bisschen schwer. Diese Transferperiode ist bisher nicht gut gelaufen. Siehe Adobolo erst auf den letzten Drücker zum Beispiel bekommen, obwohl die Torhüterposition, Lucien kommt. Obwohl die Torhüterposition schon lange ein Problem war. Also, ich glaube, das kann man sagen, in 2 Jahren ist Markus Krösche nicht mehr bei der Eintracht. Wie schnell es jetzt zu Ende geht, das ist die Frage. Trotzdem bleiben seine Verdienste für mich auf jeden Fall überragend.
Man munkelt ja Aufsichtsratssitzung turnusmäßig, aber dass man dann ein Narrativ findet, wo man sagt, verdienter Mann, können wir nicht rausschmeißen, man trennt sich gegen besten gegenseitigen Einvernehmen und dass man dann schon im Hintergrund jemanden Neuen sucht. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es so kommt. Aber lass uns vielleicht dann tatsächlich, das ist ja schon fast Gossip, lass uns mal in die zweite Liga gucken. Und da fand ich das interessanteste Spiel, das, was oben an der Spitze los war. Miro Klose schickt sich an, der nächste Bundestrainer zu werden. Das ist unfassbar. Dieser, also niemand, also wirklich, glaube ich, ich kenne niemanden, der Miroslav Klose zugetraut hätte, dass der länger in Nürnberg ist als, sagen wir mal, Markus Anfang jemals Trainer war. Er hat es geschafft. Er hat es gut geschafft. Er ist Tabellenführer. Er spielt einen geilen Fußball. Die Mannschaft ist eine richtig starke, gute Mannschaft. Die Sehnsucht in Nürnberg des großartigen Traditionsclubs ist groß für die erste Liga. Und ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall jetzt ein Kandidat für die ersten drei Plätze. Wie siehst du es?
Also Kandidat für die ersten drei Plätze ist der Club auf jeden Fall. Ich habe sie vor der Saison auf zwei getippt am Ende der Saison. Zweitens mal zu Miro Klose. Ich finde auch, dass er sich entwickelt. Er ist sicherlich nicht der lustige Typ, der irgendwelche Sprüche raushaut. Aber er arbeitet, glaube ich, gerne bei diesem Traditionsverein mit jungen Leuten. Das glaube ich schon. Zur Wahrheit gehört aber auch, trotz guter Ansätze, ich glaube, er war zweimal Mittelfeldplatzierung, 10 und letztes Jahr weiß ich gar nicht genau. Also das war jetzt auch nichts zum Niederknien. Und im letzten Jahr hat er, glaube ich, erst am 6. Spieltag die ersten Punkte eingefahren. Da haben wir schon gesagt, das wird eng im Herbst. Saison, die so ein bisschen Ambitionen geweckt hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, man hat natürlich zum Beispiel mit Tsimas, die haben ja Geld verdient mit guter Transferpolitik. Da muss man übrigens auch Olaf Rebbemann nennen, der schon lange nicht mehr da ist. Und jetzt den neuen Mann Joti. Und den Rest soll sich bitte jeder googeln. Diesen Namen kann man nicht unfallfrei aussprechen. Also das ist auch eine gute Mannschaft, wie ich finde. Ne? Also Zoma zum Beispiel. Und das finde ich eine gute Personalentscheidung. Zu sagen, okay, es war bis jetzt kein Angebot dabei. Jetzt ist Schluss ab dem Spieltag. Dieser Spieler bleibt noch ein Jahr bei uns. Die wollten ja, glaube ich, 20 Millionen haben. Dass keiner für einen Zweitligaspieler 20 Millionen zahlt, das kann man vielleicht auch nachvollziehen. Aber das wäre natürlich eine neue Dimension gewesen. Wird ja angeblich sogar Nationalspieler, hat er mir gesagt, ins Mikrofon am Samstagabend. Es gab mit Mancini und dem italienischen Verband Kontakt. Sensationelle Geschichte. Dann holen sie so junge Spieler wie diesen Skobel. Der kommt irgendwie aus der Hamburger Oberliga. Und der startet plötzlich durch. Justwan ist eh ein guter Spieler. Reichert, haben immer alle schon gesagt, Riesentalent. Der war 24 schon beim DFB im Trainingscamp. Dann haben manche gesagt, der hebt ein bisschen ab. Der ist jetzt ein super Führungsspieler. Dazu dieses Spiel, das war kein 4-1-Spiel am Samstagabend. Bielefeld hatte Chancen über Chancen. Nürnberg hat praktisch jeder reingemacht. Und das ist dann so ein Jahr, wo es wirklich läuft. Zuschauer, selbst mit im Laufbahnstadion, sensationelle Atmosphäre. Der Club ist ja auch ein Riesenverein, muss man echt sagen. Und das alles zusammen führt für mich zu einer heißen Aktie hinter Wolfsburg, die ihre Spiele mit viel Glück im Moment gewinnen. Also ich muss schon mal aufmachen, weil mein Termin ist. Dann kannst du noch was sagen. Ich mag gerade so klingen, dass der erste FC Nürnberg für mich heiße Anwärter aufs Oberhaus ist. Moment, ich mach gerade auf. Du kannst dann noch dazu was sagen, mein Schatz.
Dann ist bei ihm wahrscheinlich ein bisschen die Post jetzt irgendwie unterwegs. Guck mal, guten Morgen. Es ist doch schön. Da kommt schon mal irgendwie gute Laune rein in die Bude nach Köln. Ja, also, lieber Thomas, was soll ich sagen? Ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde, es ist nicht nur gute Personalie, sondern es ist auch so, wenn man sich Miro Klose anguckt, dann fällt mir eine Sache auf, wenn du das vergleichst mit vielen anderen Bundesliga- oder Zweitbundesliga-Trainern, der hat eine sehr angenehme, ruhige Art von Demut, wie ich finde. Ja. Das ist ein sehr bescheidener Mann. Das ist jemand, der sehr zu schätzen weiß, dass er da, glaube ich, Trainer ist, dass er die Mannschaft zur Verfügung hat, dass die Mannschaft ihm auch folgt. Das ist alles ein Stück weit auch außergewöhnlich. Das muss man mal ganz klar so sehen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das unter anderem auch dazu führt, dass du da eine geschlossene Einheit hast zwischen Trainer und Mannschaft. Und genau diese Art von Miro Klose. Und vielleicht macht das auch so ein bisschen Hoffnung, wenn man sich mal andere Charaktere in der Bundesliga anguckt, dann Trainerpersönlichkeiten anguckt. Es ist das Konträre, also es ist wirklich das Gegenstück zu vielen. Und da kann sein, dass das auch unter anderem in dieser Mannschaft zum Erfolg wird.
So, und da vielleicht noch zum Schluss. Er ist ja auch jemand, der macht auch viel möglich. Samstag ist er bei uns mit dem Golfkart reingefahren. Also danke an die Presseabteilung des 1. FC Nürnberg. Die machen auch viel möglich. Und bei ihm kommt rüber, der hat einfach Bock, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und der will auch jetzt gar nicht irgendwie gucken, wann kann ich in die Bundesliga. Ich glaube, wenn man den fragen würde, du bist in 10 Jahren immer noch Trainer in Nürnberg, in dem Umfeld, wird er sagen, mache ich. Und das finde ich so sympathisch an ihm.
Lass uns auf die strahlende Marke St. Pauli noch gucken.
Gegen nee, können wir jetzt nicht. Ich habe nämlich jetzt einfach, wie gesagt, du hast dich ja nicht daran gehalten. Wir gucken nächste Woche auf St. Pauli, weil hier kommen ja schon die nächsten Podcast-Leute. Nur weil du als weißes Ballett hier außerhalb des Zeitplans tanzt, ist jetzt einfach Schluss hier nach 57 Minuten.
Das ist doch nicht zu fassen. Andere Podcast-Leute kommen da rein bei dir.
Ja, genau. Hier kommt jetzt mein Fisternöllchen. Du bist meine Hauptfrau und hier kommt mein Fisternöllchen, so, ne?
Okay, dann lass uns noch ganz schnell DFB-Pokal.
Gut, also Bayern gewinnt und Dortmund gewinnt. Punkt. Oder willst du da was? Oder hast du die Auswertung gemacht von unserer Pokalsendung letzte Woche?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wer die Tür aufmacht, während ich über Miro Klose rede, wer auch noch einen anderen Podcast kann, was auch immer das für ein Lulli-Podcast dann auch sein mag.
Ruhe, das ist 4-3, Magenta-Podcast, Ruhe
dann
hier.
Das ist auf jeden Fall 1-0 für Eier, wir brauchen Eier. Und ich danke dir sehr für diesen ersten wunderbaren Bundesliga.
Außerdem, wir sehen uns ja gleich, du kommst ja, ne? Du liest mir noch vor, Zähne putzen und du legst mir die Klamotten raus, ne?
Absolut, die Leggings, möchtest du die blauen oder die mit den Blumen haben? Das kannst du dir noch aussuchen.
Ich nehme heute die mit den Blumen. Und wer sowas anzieht am Montagmorgen, der braucht vor allen Dingen eins, ne?
Eier. Ganz
dicke. Wir brauchen Eier.